Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um soziale Integration im Alter. Warum das wichtig ist, was Frauen daran hindert, sozial integriert zu bleiben und warum das gesellschaftspolitisch auch ein Indikator ist, in welcher Gesellschaft wir uns eben befinden, das bespreche ich heute mit einer Frau, die sich wissenschaftlich genau mit diesem Thema befasst hat. Sie ist Demografin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat sich in einer internationalen Studie genau angesehen, warum Frauen weniger sozial integriert sind als Männer. Herzlich willkommen, Dr. Melanie Wagner.
Ja, schön. Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Liebe Melanie, ehe wir auf die Studie eingehen, die du gemeinsam mit, glaube ich, drei anderen Wissenschaftlerinnen verfasst hast.
Ja, zu fünft waren wir.
Zu fünft wart ihr. Und auf diese 54.000 Interviews eingehen. Lass uns mal ganz grundsätzlich beginnen. Was bedeutet eigentlich soziale Integration?
Also soziale Integration kann man vielleicht beschreiben als die Eingebundenheit in soziale Beziehungen und auch das Gefühl der Dazugehörigkeit. Also wie weit man zum einen in die engen sozialen Kontakte integriert ist, also ob man Freunde hat, ob man Familie hat, aber auch inwieweit man im weiteren sozialen Zirkel integriert ist, also ob man ob man Vereinsmitglied ist, ob man sich ehrenamtlich engagiert, ob man zum Sport geht, ob man sich politisch engagiert, solche Fragen.
Mhm. Okay, dann lass uns zu dieser Studie kommen. Die wurde im Juni 2025 veröffentlicht. Das ist ein wissenschaftliches Paper sozusagen. Was sind denn die Kernaussagen dieser Studie geworden oder worauf seid ihr denn gekommen im Sukkus?
Ja, also wir haben uns die soziale Integration von Männern und Frauen in Europa angeguckt. Wir haben uns Menschen ab 50 Jahren angeschaut und wir haben zum einen Länderunterschiede gefunden. Das heißt, wir haben die Länder in Europa ein bisschen gruppiert und haben gefunden, dass in den Ländern, die sehr familienorientiert sind, also wo die Familie einen sehr hohen Stellenwert einnimmt, die soziale Integration eher niedrig ist. Und dass dort auch größere Geschlechterunterschiede bestehen. Dass dort die Männer sozial integrierter sind als die Frauen.
Das musst du ein bisschen genauer erklären, weil jetzt soziale Integration würde ich mir ja einfach jetzt vom Hausverstand mir überlegen. Aber Familie ist ja auch soziale Integration. Warum ist denn Familienorientierung quasi, warum läuft das dem entgegen, dass man sozial integriert ist?
Ja, also wir haben einen sehr breiten Begriff von sozialer Integration verwendet. Also wir schauen uns zum einen an, wie die Integration in der Familie und mit Freunden ist. Wir schauen uns aber zum anderen auch diesen Teil der erweiterten sozialen Integration an. Also wie jemand gesellschaftlich engagiert ist. Und da finden wir einfach Unterschiede in den Gesellschaften, dass dort, wo viel innerhalb der Familie passiert, dass dort die soziale Integration in der Gesellschaft dann nicht mehr so eine große Rolle spielt.
Und wenn man sich jetzt Österreich anschaut, wo liegt denn Österreich da? Also in euren Gruppierungen und wie sieht es denn für Frauen jetzt mal, also für Frauen vor allem, aber natürlich auch für Männer dann ab 50 aus?
Ja, also man kann diese Achse aufmachen zwischen familienorientiert und nicht familienorientiert oder auch individualisiert und Österreich und auch andere Länder wurden eingruppiert in die Länder der, auf Englisch nennt man das Supported Familialism, also die werden unterstützt in ihrer Familienorientiertheit. Das heißt, es soll schon die Care-Arbeit, also die Betreuung von Kindern und die Betreuung von Alten in den Familien geleistet werden, aber unterstützt durch Kindergarten, durch Altenpflege, solche Sachen. Also es ist nicht ganz am äußersten Rande, also nicht die rein familienorientierten Länder, das wären die Länder in Südeuropa, wo es einfach gar keine Hilfen für meist Frauen bei der Pflege und bei der Sorgearbeit gibt, aber schon nahe dran dann sozusagen.
Und welche Länder sind dann noch in dieser Gruppe mit dabei, wo Österreich ist?
Deutschland ist mit dabei, Ungarn war mit dabei, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, die Slowakei war noch mit dabei, Lettland war noch dazu gruppiert. Und jetzt müsste ich passen. Also ja. Es waren noch ein paar Länder mehr.
Okay, aber insgesamt 21 wir Länder. Orientieren uns ja immer auch an Deutschland, auch wenn wir über eben Kindergartenausstattung und Betreuung von Kindern und Betreuung von älteren Menschen, dann sind wir ja in den Systemen recht ähnlich wie Deutschland. Insofern ist das wahrscheinlich ganz gut. Das eine, was du jetzt gesagt hast, ist diese Familienorientierung, die Frauen daran hindert, andere soziale Integrationen oder Interaktionen zu machen, eben wie in Vereinen zu sein oder sich politisch zu engagieren, wenn man älter ist. Wobei älter als 50 ist natürlich jetzt irgendwie auch noch kein Alter, wenn man sich denkt, warum habt ihr eigentlich diesen Altersschnitt genommen? Weil ältere Frauen, fühle ich mich gleich altersdiskriminiert, ich bin ja auch 50, aber ältere Frauen, denkt man sich, fängt an, wenn Pension ist, also wenn irgendwie Ruhestand oder so eintritt. Warum diese Grenze von 50? Was hat euch dazu gebracht?
Also wir wollten auch noch die Frauen und Männer mit drin haben, die im Berufsleben stehen, weil ja dann der Eintritt in die Pension auch nochmal so eine Veränderung ist. Mhm. Also die ganze Studie ist so angelegt, dass sie einige Jahre vor der Verrentung anfängt und sich dann aber ins höhere Lebensalter mitzieht.
Und was passiert denn genau an dieser Stelle, wenn, sage ich jetzt nochmal, Frauen, wir schauen uns die Männer dann schon auch an, aber wenn Frauen sozusagen aus dem Erwerbsleben eben in die Pension gehen, wie verändert sich diese soziale Integration?
Ja, also mit der Verrentung oder mit der Pensionierung einher geht erstmal der Verlust an sozialen Kontakten mit im beruflichen Netzwerk. Das ist für manche stärker, für manche weniger stark. Ansonsten kommt dann mit dem Alter, kommt es dann doch häufig zum Verlust von sozialen Kontakten, die dann gesundheitlich bedingt sind, durch Pflegearbeit, die übernommen wird, durch Tod von Familienangehörigen, von Freundinnen, solche Sachen. Darf ich noch?
Ja, sicher, bitte.
Es kann aber auch sein, dass gerade die Verrentung erstmal nochmal Freiheiten eröffnet. Dass man dann auch mehr Zeit hat, erstmal sich zum Beispiel um seine Enkelkinder zu kümmern oder um in einen Verein zu gehen.
Aber wenn man sich um die Enkelkinder kümmert, dann macht man ja wieder Familien-Care-Arbeit sozusagen. Diese starke Familienorientierung, bringt das denn dann für Frauen eher positive Effekte oder eher negative Effekte? Also sind, keine Ahnung, leben die Frauen glücklicher und entspannter, gesünder, wenn sie dann auch noch, das ist jetzt ein bisschen ironisch natürlich formuliert, wenn sie auch noch ihre Eltern pflegen oder die Schwiegereltern pflegen, oder wirkt sich das negativ aus?
Also es mag natürlich schon so sein, dass viele daraus Kraft ziehen und auch eine Erfüllung ziehen, aus der Betreuung der Enkelkinder vor allem, aber auch aus der Pflege. Es zeigt sich aber doch in Studien, dass eher die negativen Nachteile, also die negativen Konsequenzen überwiegen.
Und welche sind das?
Also gesundheitliche Einschränkungen, aber auch so mentale Gesundheit. Also dass die Leute gestresster sind und durch den Stress einhergehend dann auch psychosomatische Beschwerden haben, Schlafprobleme haben. Mhm. Solche Sachen. Also da geht es aber um intensive Pflege.
Mhm. Jetzt ist ja Österreich ein Land, wo einerseits das auch stark diskutiert wird, wie viel Care-Arbeit im Sinne der Kinderbetreuung sollte eine Frau leisten. Aber dann natürlich auch alle alten Menschen wünschen sich, dass sie zu Hause sind, dass sie zu Hause gepflegt werden. Also inwieweit gibt es denn da auch sozialen und gesellschaftlichen Druck, diese Arbeit weiterzumachen, im Gegensatz zu anderen Ländern? Ich nehme mal skandinavische Länder zum Beispiel her.
Ja, also die skandinavischen Länder, die sind wirklich auf unserer Eingruppierung auf der genau entgegengesetzten Seite. Also das sind die Länder, die universelle Pflegesysteme haben, also mit einer guten Kinderbetreuung, mit einem gut ausgebauten Pflegesystem für ältere Menschen. Genau. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Na, inwiefern dann gesellschaftlicher Druck auch besteht, diese Arbeit wirklich dann auch zu machen. Also wenn eben Schwiegereltern, Eltern, andere nahe Verwandte sozusagen zu pflegen wären, dass das auch Frauen, und vielfach sind es ja Frauen, auch stärker sozusagen zu sich nehmen, weil es eben sozial gar nicht erwünscht wäre, zu sagen, man gibt sie unter Anführungszeichen in eine, also in eine Institution.
Ja, also die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die es so gibt, also das System, das man hat, das spiegelt sich auch in den Werten und Normen der Menschen wider. Mhm. Was da Huhn und was Ei ist, ist schwierig auseinanderzuhalten. Aber wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ändern sich meistens auch die Einstellungen dazu. Und andersrum. Manchmal gehen auch die Einstellungen, zum Beispiel die Einstellungen zu Scheidung, haben sich erst geändert und dann wurde das Scheidungsrecht angepasst. In Österreich beispielsweise.
Ah, spannend.
Aber es ist schon so, dass der zum einen gesellschaftlicher Druck da ist, die Pflege dann auch zu übernehmen, weil Frauen auch oft in Teilzeit arbeiten und auch die zeitlichen Kapazitäten haben. Es ist aber auch internalisiert von den vielen Frauen, dass sie sagen, das muss ich schon machen. Das möchte ich auch machen für meinen Mann. Ich möchte für meine Kinder da sein. Ich möchte für meine Mutter da sein. Die soll nicht ins Heim. Mhm. Solche Gedanken.
Ich habe am Anfang schon gesagt, 54.000 Interviews, das ist wirklich eine massive Anzahl für eine Studie, und ich arbeite ja nicht wissenschaftlich, aber vielleicht kannst du das auch kurz ein bisschen einordnen. Wie kam es denn zu diesem massiven, wie soll man sagen, Forschungsdatensatz? Also das ist ja schon auch ungewöhnlich, glaube ich, oder?
Ja, also das ist eine ganz tolle Studie. Die nennt sich SHARE, Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. Und die gibt es schon seit 2004. Mhm. Und das ist eine Panelbefragung, also eine wiederholte Befragung von Menschen. Alle 2 Jahre wird die durchgeführt. Und die Daten sind für die Wissenschaft frei zugänglich. Also wir haben uns die Daten genommen, also haben Antrag gestellt, haben uns die Daten geben lassen und haben dann jetzt die letzte Welle dieser Daten analysiert.
Und lässt sich in dieser langen Zeit, 2004, also es sind jetzt über 20 Jahre, lässt sich denn da auch Veränderung ablesen, wie sich gesellschaftliche Systeme möglicherweise auch modifizieren? Gerade hast du gesagt, was mit den Scheidungen passiert. Zuerst ändert sich die gesellschaftliche Zuordnung, wie steht man dazu? Und danach gibt es auch Gesetze und danach gibt es wahrscheinlich Institutionen, wo sich dann das auch in Realität umsetzen lässt. Welche Veränderungen habt ihr denn da feststellen können?
Also die Studie ist so groß, da gibt es tausende von Artikeln mittlerweile, die mit diesen Daten publiziert wurden. Mhm. Ja, da kann ich jetzt schwer eine einzige Sache rausgreifen. Also wir haben uns jetzt erstmal nur einen Querschnitt angeguckt. Wir haben uns die allerletzten Daten angeguckt. Die Daten stehen aber auch rückwirkend zur Verfügung. Mhm. Ja, da muss ich jetzt leider passen.
Nein, passt ja. Schauen wir uns doch mal die Männer an. Weil bei den Männern sieht es ja offenbar anders aus. Also die haben eine andere soziale Integration ab 50. Was sind die Ergebnisse daraus?
Ja, also da haben wir jetzt für diese Länder, zu denen auch Österreich gehört, gefunden, dass sie eine leicht stärkere soziale Integration haben. Das sind keine riesengroßen Unterschiede. Das findet man in der Wissenschaft eh nicht, aber in der Tendenz. Und wenn es jeden betrifft in unserer Gesellschaft, dann ist es am Ende halt doch was, was bedeutsam ist. Also wir sehen ja bei Männern, dass sie mehr in diesen Vereinsaktivitäten organisiert sind, dass sie mehr politisch aktiv sind, dass sie auch mehr arbeiten und weniger Sorgearbeit machen. Und das zeigt sich dann insgesamt in den Daten. Also wir sehen zum Beispiel, dass Männer mehr in Sportvereinen tätig sind. Es gab eine Studie, die zeigte, dass Männer sind mehr politisch auf Kommunalebene engagiert, auf Landesebene, solche Sachen.
Und hat das dann sozusagen die genaue gegenteilige Auswirkung? Gerade vorher haben wir gesagt, bei Frauen wirkt sich das tendenziell schon auch negativ aus auf mentale und physische Gesundheit. sind dann Männer quasi quietschfidel, bis sie dann ein Pflegefall werden, der dann von der eigenen Frau betreut wird?
Ah, nein. Also die Unterschiede sind eher gering, aber sie sind da. Und soziale Integration wirkt gesundheitsfördernd sozusagen. Also je integrierter jemand ist, desto gesünder ist er auch. Aber insgesamt ist es schon so, dass Männer beispielsweise ja immer noch früher sterben als Frauen. Also es ist nicht so, dass die jetzt deswegen gesünder sind. Mhm. Also da spielen noch andere Faktoren, also Lifestyle-Faktoren. Also Männer rauchen mehr als Frauen, Männer trinken immer noch mehr als Frauen, die sich dann auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Also ich glaube, da spielen dann eher solche Faktoren eine Rolle.
Mhm. Und auch da nochmal die Frage, wie es in Skandinavien aussieht, weil das dürfte ja dann auch für Männer an der anderen Seite dieses Spektrums sein.
Ja, also Männer und Frauen sind in Skandinavien stärker sozial integriert, wobei dort die Frauen noch ein bisschen mehr als die Männer integriert sind. Also da ist es genau andersrum.
Okay.
Mhm. Bei uns ist es ja so, dass die Männer sozial integrierter sind und dort sind die Frauen ein Stück sozial integrierter. Und wir in unserer Studie führen das halt darauf zurück, oder wir stellen es zumindest in Zusammenhang damit, dass die Frauen durch ihre Care-Arbeit in den Ländern in Europa, in Südeuropa, Zentraleuropa, einfach daran gehindert werden, aus zeitlichen Gründen diese Ressourcen nicht haben, um diese Vereinsarbeit auch durchzuführen, um sich sozial mehr zu engagieren.
Und wenn du jetzt drauf blickst, was ihr euch angesehen habt, was hat dich denn am meisten wirklich überrascht an diesen Daten, die ihr euch angesehen habt?
Also ich fand es erstaunlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Frauen durchweg sozial integrierter sind, weil man auch zum Beispiel aus anderer Forschung weiß, dass Frauen größere soziale Netzwerke haben und stärkere emotionale Verbundenheit. Aber die haben wohl diesen Aspekt des erweiterten sozialen Netzwerks nicht berücksichtigt. Also die haben sich wahrscheinlich nur die engen Freundschaften angeschaut. Und da sind die Frauen meistens überlegen. In unserer Studie, die halt diesen breiteren Begriff einfach gewählt hat von sozialer Integration, dass da wirklich die Frauen im Nachteil sind. Und das war halt das eine, was ich so überraschend fand. Und dann aber auch, dass es mit dieser Typologisierung nach dieser Familienorientiertheit einfach so stark im Zusammenhang stand. Also man hat das einfach so deutlich gesehen. Wir können jetzt nicht beweisen, dass das genau daran liegt. Das kann man mit einem Querschnitt nicht machen, mit einer Erhebung. Aber ja, das ist halt unsere Schlussfolgerung.
Jetzt bist du ja Wissenschaftlerin und keine Politikerin, aber wenn man sich das jetzt ansieht, auch dass es in Europa so ganz unterschiedliche Konzepte gibt und damit auch unterschiedliche Gesundheitsstati für Frauen, wenn sie älter als 50 sind. Entschuldigung. Was wären denn dennoch politische Überlegungen oder Maßnahmen, wie man das vielleicht ein bisschen mehr in Balance bringen könnte?
Also ich denke, es muss sich jedes Land, jeder Staat erstmal überlegen, was denn sein Ziel ist. Möchten wir wirklich die Gleichstellung von Mann und Frau haben wir, ist das unser Ziel? Oder möchten wir die Rolle der Familie stärken? Ich glaube, beides gleichrangig ist ein bisschen schwierig. Also es fühlt sich zumindest so an, wenn man sich die Daten anschaut. Also wenn wir wirklich Männer und Frauen gleich viel in Arbeit bringen wollen, gleich viel bei der Care-Arbeit, dass sie gleich viel Care-Arbeit machen, ja, dann müssten sich auch die politischen Rahmenbedingungen ändern.
Mhm.
Also ich denke da zum Beispiel an die Karenzzeit. Ich weiß, dass Schweden beispielsweise so ein Modell hat. Da gibt es Karenzgeld nur, wenn Männer und Frauen, also der Vater und die Mutter, gleich viel Karenzzeit beantragen. Wenn sie es nicht machen, gibt es nichts. Ist hart, ist vielleicht auch nicht gewollt, aber ist vielleicht mal eine Überlegung wert. Weil das kam ja auch nicht von ohne, dass in Schweden und in den skandinavischen Ländern sich das Familienbild so gewandelt hat. Also das ist ja auch irgendwie gemacht worden oder da ist ja irgendwas passiert. Ist ja nicht vom Himmel gefallen.
Mhm.
Sowas. Dann, was aber politisch wahrscheinlich besser durchsetzbar wäre, der Ausbau der Kleinkindbetreuung. Das wäre sehr wichtig, dass die Frauen die Möglichkeit haben, überhaupt wieder arbeiten zu gehen, sich zu engagieren, auch sozial zu engagieren, ihre Hobbys weiterzuführen. Ein großer Punkt, jetzt wenn wir an die Kinder, an die Familienzeit denken, wäre vielleicht auch über die Männer nachzudenken. Also möchten die Männer wirklich alle 40, 42 Stunden arbeiten? Möchten sie nicht vielleicht auch mehr Zeit mit der Familie verbringen? Ist es denn verboten, dass ein Mann in Teilzeit geht? Ich denke, es ist nicht verboten. Und natürlich hat in Teilzeit gehen auch Konsequenzen. Aber die spüren die Frauen ja auch, dass ihre Karriere stagniert, dass es vielleicht so einen kleinen Karriereknick gibt. Vielleicht müssten die Männer das dann auch einmal erfahren. Also man kann das nicht auf jede Familie, man kann nicht alle gleichsetzen, aber zumindest mal die Überlegung wäre vielleicht angebracht. Und wenn wir jetzt ans andere Ende denken, also an die andere Gruppe, die Pflege benötigt, nämlich die Alten in unserer Gesellschaft, wäre auch der Ausbau von formellen Pflegesystemen total wichtig. Also es gibt Altersheime, da will aber keiner hin. Es gibt aber doch noch so viel mehr als Altersheime. Es gibt so mobile Dienste, die könnten ausgebaut werden. Es gibt Tagespflegeeinrichtungen, es gibt sogar Nachtpflegeeinrichtungen für Menschen, die berufstätig sind, die aber ihre Angehörigen gerne zu Hause weiter betreuen, aber es halt nicht den ganzen Tag machen möchten.
Das finde ich ganz interessant, weil in Österreich ist es ja schon stark so, dass wir zum Beispiel, das glaube ich nennt sich Care Chain, dass wir Pflegekräfte, 24-Stunden-Pflegekräfte aus dem benachbarten Ausland quasi importieren. Das sind ja, da finden wir, das sind gute Ausländerinnen, die wiederum ihre Familien in Rumänien und so weiter für diese Zeit auch alleine lassen, um bei uns diese Pflegearbeit zu machen. Das ist mehr oder weniger bereits institutionalisiert. Also das ist sozusagen eine nicht politische Maßnahme, aber die diese Arbeit ein bisschen erfüllt. Aber wenn ich dir richtig zuhöre, dann würdest du ja meinen, okay, es muss noch andere Alternativen geben, außer jetzt diese Altersheime, wo keiner hin muss. Und wenn ich dir auch richtig zugehört habe, dann ist das zum Beispiel in den skandinavischen Ländern der Teil der Care-Arbeit ganz anders organisiert, oder?
Ja, genau. Also erstmal zu diesen 24-Stunden-Kräften. Da haben sich die Menschen einfach selbst geholfen. Mhm. Das gibt es auch in Italien viel, wo es halt überhaupt keine Unterstützung gibt. Wer es sich leisten kann, der kauft sich das sozusagen ein auf dem freien Markt. Ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Die Arbeitsbedingungen sind, es ist unklar, da werden Abhängigkeiten geschaffen, da gibt es keine Kontrolle. Also das sehe ich sehr kritisch. Aber ich möchte auch niemanden verurteilen, der das macht natürlich, wenn es keine Alternativen gibt und das nicht selber machen kann und auch ein Altersheim nicht in Frage kommt. Aber gerade die skandinavischen Länder haben haben die Altenpflege sehr stark institutionalisiert. Also da kommen Leute zu ihnen nach Hause, morgens zum Anziehen, zum Waschen, zum Frühstück geben, zum Medikamente geben, dann vielleicht je nachdem mittags oder abends nochmal. Also das sind diese mobilen Dienste, die gibt es in Österreich auch schon, aber noch nicht in dem Maße. Genau, also das ist eine Sache, die auf jeden Fall noch sehr, auch gut angenommen wird von den meisten Pflegebedürftigen und dann eben die Tagespflegeeinrichtungen. Wenn jemand wirklich nicht mehr zu Hause sein kann, auch nicht für 2 Stunden alleine, dass sie dann tagsüber für eine gewisse Zeit dort sind und dort dann auch nicht alleine sind. Zu Hause sitzt man dann alleine meistens. Ja. Und was in Skandinavien auch anders ist, das ist auch mit diesem gesellschaftlichen Wandel in den Köpfen der Menschen einhergegangen. Die älteren Menschen in Skandinavien möchten nicht unbedingt von ihrer Tochter gepflegt werden. Die sagen, meine Tochter soll arbeiten gehen, meine Tochter hat ihre eigene Familie, hat ihr eigenes Leben, aber komm mich doch bitte besuchen. Also man sieht, dass dort viel mehr Leute sich auch um ihre Alten kümmern, um ihre älteren Eltern zum Beispiel, aber halt nicht diese Pflegetätigkeiten übernehmen. Mhm. Es ist nicht so, dass dort die ganz alleine sind und nur noch von fremden Leuten gepflegt werden. Nein, da kümmern sich die Leute aber dann halt anders, indem sie sich mit ihnen spazieren gehen und halt das machen, was vielleicht Familienangehörige auch machen sollten mit ihren Angehörigen.
Jetzt bist du ja Demografin und der demografische Wandel in Österreich oder überhaupt in Europa ist ja wirklich ein ernstzunehmendes Syndrom oder Symptom. Das betrifft einerseits sozusagen die Finanzierungen. Wir reden viel über Pensionskassen, die sich nicht mehr ausgehen, sozusagen dieser Generationenvertrag, dass Beitragszahler die Pensionen finanzieren. Aber andererseits natürlich auch dieses Pflegethema wird sich ja massiv in den nächsten Jahren wahrscheinlich zuspitzen. Wie ist dein Blick darauf?
Ein bisschen düster, muss ich sagen. Also es wird schon irgendwie gehen, aber es werden einfach sehr viele Leute in den nächsten Jahren pflegebedürftig werden und nicht jeder davon hat Kinder, nicht jeder davon hat einen Partner, eine Partnerin, die dazu bereit sind oder die auch die Möglichkeiten haben, die Pflege zu leisten. Selbst wenn man Kinder hat, wohnen die vielleicht ganz woanders. Also ich glaube, um den Ausbau der formellen Pflegeangebote kommen wir gar nicht drum herum. Es wäre zumindest ja sehr sinnvoll, es jetzt schon in Angriff zu nehmen.
Mhm. Was jetzt beschäftigst du dich ja wissenschaftlich die ganze Zeit mit diesem Thema, aber gibt es denn auch sowas wie ein persönliches Learning aus dieser Beschäftigung mit dieser Studie und mit diesen Ergebnissen?
Ja, wir haben ja in Österreich dieses One-and-a-Half-Breadwinner-Modell. Also der Mann geht Vollzeit arbeiten, die Frau hat die Kinder und macht ein bisschen Teilzeit. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Modell, das ich nicht haben möchte.
Ja.
Also wir haben das gleichmäßig oder gleichmäßiger organisiert. Also ich möchte gerne mehr arbeiten wieder, damit ich auch ja, mehr teilhaben kann letztendlich. Dass mein Mann auch viel von der Familienarbeit übernimmt.
Mhm.
Was auch, das ist ja dieses, was man immer sagt, dieser Mental Load, der geht damit ja einher, wenn die Frau für alles zuständig ist, muss sie sich auch um alles kümmern und alles im Kopf haben. Das ist das eine. Und dann, ja, wie wichtig das eigentlich ist, seine Freundschaften zu pflegen. Das ist, weil man denkt oft, ach, schreibe ich da jetzt noch, gehe ich da jetzt hin, ich bin so müde, kann eigentlich nicht mehr, aber denk mir dann immer, ach, mach's mal doch. So, das sind so meine Takeaways.
Das sind schöne Takeaways. Ja, liebe Melanie, vielen Dank für diesen kleinen Deep Dive in die Wissenschaft. Das ist spannend, sich das auch mal im Detail anzuschauen. Dankeschön, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Und ich gebe euch die Studie, die kann man nämlich auch nachlesen, natürlich in aller Detailliertheit, die gebe ich euch in den Shownotes dazu und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und Baba!